Wo warst du, als du in der 6., 7. Klasse warst?
Tagsüber in der Schule, abends bei Freunden, in den Ferien bei Oma und Opa.
Christiane war in dem Alter in Berlin.
In Charlottenburg, am Bahnhof Zoo. Sie und ihre Freunde haben da das Leben gesucht. Aber gefunden haben sie die Hölle. Das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht einmal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Doch selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers.
Ab 19. Februar. Nur auf Amazon Prime Video.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil unserer Serie zu Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die läuft ab 19. Februar bei Prime Video an und ist eine Neuerzählung des Bestsellers über Christiane F. Head-Autorin ist Annette Hess. Regie bei allen 8 Folgen hat Philipp Kadelbach geführt und produziert haben Sophie von Usler und Oliver Berben. Wir haben heute mit Annette Hess gesprochen, unter anderem darüber, wie dieses Projekt begonnen hat und haben ihr dazu einige Fragen gestellt. Und lassen Sie einfach mal sprechen über die Ursprünge von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ja, Annette Hess ist eine sehr erfahrene, souveräne Drehbuchautorin, die seit etwa 20 Jahren mindestens Drehbücher schreibt, darunter Kudamm 56 und die zweite Staffel Kudamm 59, glaube ich. Und Annette Hess saß sozusagen dem Schreibbüro vor. Sie hat, glaube ich, 8 Autoren beschäftigt und ist Head-Autorin von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, der Serie. Unsere erste Frage bezieht sich auf die Anfänge dieses Projektes. Wir hatten mit Oliver Berben schon darüber gesprochen. Hier Annette Hess Antwort.
Ja, im Grunde hat dieses Projekt schon angefangen vor über 40 Jahren, nämlich als ich mit 12 das Buch zum ersten Mal gelesen habe und das bei mir eingeschlagen ist wie eine Bombe und eben auch bei Eltern, LehrerInnen, Freunden, Freundinnen, weil bis zu diesem Zeitpunkt Drogensucht überhaupt kein gesellschaftliches Thema war und das natürlich in der Geschichte von Christiane F. Unglaublich krass abgebildet ist. Und sie ist ungefähr in meinem Alter, ein bisschen älterer Jahrgang, aber ich habe eben dann auch in meiner Pubertät, Jugend, dann immer mehr auch mit Drogen Berührung gehabt, also auch in meinem Freundeskreis. Und da wurde auch dann munter ausprobiert. Also ich war vor 3 Jahren noch bei der Beerdigung meines damaligen Freundes und der ist nämlich an den Spätfolgen von Heroin dann gestorben. Also ich hatte immer auch einen Bezug zu dieser Geschichte. Dann hat sie mich darüber hinaus wegen ihrer Ambivalenz fasziniert. Das hat sich bis heute nicht geändert. Wenn ich das lese, höre, darüber nachdenke, ist es immer so, dass ich so dazugehören will zu dieser Clique von wahnsinnig mutigen Menschen, die ja im Grunde in jeder Minute mit ihrem Leben spielen. Und andererseits sehe ich, dass sie gar nicht mutig sind, sondern fliehen vor seelischen Schmerzen, körperlichen Schmerzen. Und diese Ambivalenz in der Wahrnehmung von diesen Menschen, von Christian und ihren Freundinnen da, die hat sich bis heute nicht geändert. Und das hat mich eben über die Jahre immer wieder fasziniert. Und dann habe ich eben damals auch den Kinofilm gesehen und ich fand den Film von Uli Edel, auf den ich mich wahnsinnig gefreut hatte, empörend geradezu, nicht wegen seiner radikalen Inhalte, sondern weil er so unglaublich verkürzt dieses Buch dargestellt hat. Also ich war eben, wie gesagt, 12, dann als der Film rauskam, 14. Und da wusste ich natürlich noch nichts von Adaption und Dramaturgie und dass das ja logisch ist, dass der Film verkürzt sein muss. Heute mag ich den sehr gerne. Heute ist er für mich ein Zeitdokument, aber damals habe ich gesagt, das gibt's nicht. Die ganze Kindheit da auch in Gropiusstadt, der Vater kommt nicht vor, die Freundinnen viel zu wenig und es wird allem nicht gerecht, was so ausführlich in dieser Biografie erzählt wird. Ja, und dann hat sich das eben nie gelegt, meine Faszination für die Geschichte. Und dann hat mir eben dieser Serienboom so in die Hände gespielt, dass ich vor 5 Jahren zum ersten Mal darüber nachgedacht habe, da könnte man doch jetzt eine Serie draus machen, um eben wirklich dieser Biografie umfassender gerecht zu werden. Ich glaube, natürlich kann man nie einem wahren Leben gerecht werden mit einer Verfilmung. Und wir haben uns ja auch sehr entfernt, also mein Writers Room und ich, letztlich von den Schicksalen, und Christianes Bogen nicht so, aber von den anderen Schicksalen. Aber die Möglichkeiten, die eine Serie bietet, dadurch, dass man einfach Erzählraum hat, Zeit hat, da war das für mich absolut naheliegend. Und dann habe ich im Grunde Oliver Berben angerufen, also der schon länger Lust hatte, was mit mir zu machen, und ich mit ihm. Und dann habe ich ihm wieder, wie man das so macht, dann mehrere Ideen erzählt und eben auch diese. Und habe gesagt, also das wäre ein ganz großer Traum von mir, das als Serie zu machen. Und das ist sofort auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und darüber bin ich sehr froh.
Ja, seit über 40 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Material, mit den Protokollen, hat das Buch gelesen, hat die Serie gelesen und war wie so viele Jugendliche damals fasziniert von der Krassheit auch der Sprache und der Ambivalenz, also einerseits der Faszination durch die Drohung und der Glamour, der zunächst davon
also mich haben da, scheint. Ja, mich haben da zwei Sachen führt. Besonders überrascht. Zum einen war mir nicht bewusst, aber ich bin auch eine andere Generation, dass bis zu dem Film, der vor 40 Jahren anlief, Drogensucht in Deutschland kein gesellschaftliches Thema gewesen sei. Das wird schon stimmen, aber das hätte ich gar nicht gedacht. Also dass es damit eigentlich erst losgeht, einen Fokus auf gerade harte Drogen zu richten, Heroin sich zu spritzen, das war mir zum Beispiel gar nicht klar. Und in dem Kontext ist es fast schon schockierend, dass sie erzählt, dass sie erst vor 3 Jahren auf der Beerdigung des Freundes gewesen ist, der in den Spätfolgen gestorben ist. Also wie an diese, dass man noch nicht mal aktuell abhängig sein muss und dass man mit dem leben und sterben muss, was man vor sehr, sehr langer Zeit getan hat.
Mhm. Ja, 1976, das kann ich nicht genau beurteilen, wie über Drogen gesprochen wurde, wie über Rauschgift gesprochen wurde, vor allem über Heroin. Ich glaube nicht, dass Kokain weit verbreitet war. Bei Haschisch kann man es annehmen.
Ne? Klar.
Also das war sicher schon in den 60er, in den 70er Jahren. Amphetamine, natürlich LSD, aber das gehörte sicher nicht in der Gropiusstadt zum Alltag. Möglicherweise in ganz Berlin nicht, zu schweigen von der Provinz, da war es sicher nicht verbreitet. Aber Annette Hess beschäftigt sich nun schon sehr lange damit und es war sozusagen ihr Wunschprojekt und auch laut Oliver Berben war es gleich der erste Gedanke, den sie gefasst hatte, als er sie fragte, was sie denn schreiben würde, wenn sie freie Wahl hätte. Und die Wahl hatte sie und so wurde Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gemacht.
Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Ne? Was ist die größte Herausforderung, haben wir sie gefragt, wenn man ein solches Sujet nach einem Buch oder nach einem Film schreibt? Und sie sagt dazu Folgendes.
Ja, da würde ich mal sagen, also eine große Herausforderung war in diesem Fall natürlich, dass es erstmal eine wahre Geschichte war, dass es diese Figuren gibt, dass die Christiane F. ein Mythos ist in der Welt bis heute, eine Person, die fasziniert und der wir ja gerecht werden mussten. Und gleichzeitig, und das beantwortet dann auch den zweiten Teil der Frage nach dem Film, Gleichzeitig wollten wir natürlich nicht dokumentarisch werden und nicht so, dieser Film von Uli Edel hat ja eine sehr dokumentarische Anmutung und blickt von außen auf die Figuren. Also wenn die da zum Beispiel einen Entzug machen und so, man guckt sehr auf dieses Schicksal, aber man geht nicht mit. Und das war eben diese Herausforderung jetzt für die Serie, gerade auch, weil es diese lange Erzählzeit hat, dass wir ganz bei den Figuren sind, empathisch sind mit den Figuren. Und deshalb haben wir eben auch uns von den realen Vorbildern gelöst, weil wir auch Familienzusammenhänge erfunden haben, die uns wichtig erschienen und wo wir das Gefühl hatten, das erklärt vielleicht was oder das bringt einem die Figuren näher. Und sich da also im Grunde von der Vorlage zu befreien, das war die größte Herausforderung. Und dann eine eigene Geschichte zu erzählen aufgrund der Vorlage.
Christian ist ein Mythos bis heute.
Ja.
Das ist also auch nicht nur bei uns, sondern generell diese Christiane F. ist total bekannt. Und sozusagen sich der Herausforderung zu stellen, nicht dokumentarisch zu werden. Also mir war das zum Beispiel gar nicht klar, dass Uli Edel einen sehr äußerlichen Blick darauf hat und man bei dem Entzug nicht mitgeht. Also das ist natürlich aus Filmemacherperspektive und aus Drehbuchautorenperspektive vielleicht noch ein bisschen diffiziler als von unserer, ne? Also, dass dann sowas zum Beispiel auffällt, dass man halt die Familie, dass man den Entzug oder die Intimität einer Situation, in der es beiden schlecht geht, nochmal anders darstellen kann, als bisher passiert ist.
Ja, also bei Uli Edels Film zu sagen, dass es etwa ein kalter Blick sei, ist vielleicht nicht zutreffend. Er ist nicht voyeuristisch, aber der quasi dokumentarische Anstrich, die Art der Inszenierung, hat doch eine Brutalität. Also er ist in jeder Hinsicht kunstlos, wie die Schauplätze gezeigt werden, wie die Wohnung gezeigt wird, wie vor allem dann der ganz schlimme Entzug, der Cold Turkey von Christiane F. und Detlef gezeigt wird. Das ist nicht vergleichbar mit der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Interessant auch, dass Annette Hess hier von Empathie spricht. Man merkt das vor allem bei den Frauenfiguren. Und das sind natürlich Familienzusammenhänge erfunden worden, die vollkommen frei sind von der Vorlage und den dort einigermaßen ausführlich geschilderten Zusammenhängen. Bei den Nebenfiguren gilt das insbesondere, die sind hier reicher ausformuliert, vielleicht sogar als in den eigentlichen Tonbandprotokollen. Dann haben wir Annette Hess gefragt nach den Freiheiten, die sie sich gestattet hat, indem sie beim Schreiben des Drehbuchs. Es heißt im Vorspann, einzelne Ereignisse und Personen sind fiktionalisiert oder frei erfunden. Den Hinweis gibt es im Vorspann jeder Episode. Hier die Antwort von Annette Hess.
Ja, wir haben eben aufgrund der Figuren, die Christiane F. in ihrer Autobiografie beschreibt, haben wir den Bogen von Christiane erzählt, der recht nah an der wahren Geschichte dran ist. Aber was zum Beispiel die Freunde angeht, also was Babsi angeht, da haben wir das komplette Umfeld neu erfunden. Und bei den anderen Freunden aus der Clique, die sind teilweise auch nur in Nebensätzen erwähnt, beziehungsweise die familiären Hintergründe, was auch die Stella angeht. Also das, da haben wir versucht, so eine mögliche Wahrheit zu finden. Das ist immer das, was ich wichtig finde beim Schreiben, weil selbst wenn man versucht, eine Biografie zu erzählen, ich denke jetzt mal an diese ganzen Biopics, die eine Zeit lang so in waren, wo man dann versucht, ganz genau das Leben zu erzählen, dieses und dann ist das passiert und dann ist das passiert. Das ist A, langweilig, B, gleicht man es immer mit der Wirklichkeit ab und ist dann frustriert als ZuschauerIn, weil man doch merkt, es wird einem da etwas vorgespielt und auch was Schauspieler angeht, denkt man immer, na, der sieht ja gar nicht so aus wie der und in echt, also ich denke, man kommt nur weiter, wenn man sich wirklich befreit von den realen Vorbildern und dann versucht, eine mögliche eigene wahre Geschichte zu finden, die eben berührt, bewegt, die man glaubt. Das ist das Entscheidende, dass man Geschichten glaubt und nicht, dass sie so gewesen sind. Weil fragen Sie drei Leute über einen Partyabend, es wird Ihnen dreimal eine andere Geschichte erzählt. Also von daher ist es sowieso nicht möglich, da ganz, ganz authentisch zu sein, zu erzählen.
Ja, also David Bowie kommt ja auch drin vor. Ne? Also da kann man schon sagen, dass da die Zusammenhänge wahrscheinlich mehr oder weniger freiheitlich erfunden sind. Aber diese Aussage von ihr war doch interessant, ne? Dass sie gesagt hat, dass die klassischen Biopics frustrierend seien, weil man sie zu hart an der Realität abgleichen könne und man sich von realen Vorbildern befreien müsste. Das ist ein sehr freiheitlicher Ansatz, den es nach meiner Beobachtung noch nicht allzu häufig gibt in der Fernsehlandschaft. Also sei es jetzt irgendwie jetzt in den 20er Jahren oder in den 10er Jahren. Das ist mir jetzt nicht so bewusst gewesen.
Aber es ist doch wahr, wenn man etwa den Biopic über Johnny Cash, auch über Ray Charles.
Johnny Cash war größer als Joaquin genau. Phoenix. Das stimmt, größer. Er war deutlich größer als Joaquin Phoenix.
Und bei Ray Charles bin ich nicht sicher. Aber Elton John, Freddie Mercury, also das waren schon viele Biopics und wir sprechen hier nur von Musikern. Dazu kommen ja Politikerporträts und dergleichen. Die Serie The Crown, wo die gesamte britische Königsfamilie gezeigt wird. Und wie oft hört man, ob im Familienkreis oder mit wem immer man einen Film schaut, der sieht ja gar nicht so aus. Der sieht ja.
Ja, das sieht hat sich zum Glück
genauso aus. Also,
wir haben ja immer diesen Liebling hier. Wir haben immer diesen Liebling Churchill, über den wir uns immer aufregen, weil es einfach nur bedeutet, du stellst irgendjemanden hin, gibst dem Fettsuit und viel Masse ins Gesicht, dann sieht er aus wie Churchill.
Ne? Zigarre.
Aber es gibt auch, aber es gibt auch Leute wie Steve Jobs zum Beispiel, da war das nicht so wichtig, dass Michael Fassbender so aussah wie er. Das stimmt schon, aber zum Beispiel bei The Crown, da teilt sich die Fraktion so ein bisschen. Ne? Es gibt auch Leute, die sagen, so wie Prinzessin Diana oder das Verhältnis zur Queen dargestellt wird, das ist in ihrer freiheitlichen Interpretation zum Beispiel nicht mehr in Ordnung. Vielleicht hängt es auch mal ein bisschen damit zusammen, ob die Leute, die porträtiert werden, tragisch gestorben sind oder nicht und da die Gefahr läuft vielleicht, dass man das geistige Erbe oder so ein bisschen pietätlos mit Leuten umgeht. Das bei Christiane F. bietet sich das natürlich nicht bei allen Figuren an, weil auch sehr viele natürlich ganz einfach überlebt hat. Annette Hess hat jetzt gesagt, Figuren müssen glaubhaft sein und nicht unbedingt so, wie sie gewesen sind. Das finde ich wiederum ist ein richtiger Punkt.
Ja, die mögliche Wahrheit. Es könnte so gewesen sein, in einem Paralleluniversum, wenn es eine andere Wendung genommen hätte. Und es wird ja hier nicht behauptet, dass dokumentarisch und authentisch nach den Protokollen, nach den tatsächlichen Vorgängen vorgegangen wird. Und das ist ein legitim festzulegen, dass manches frei erfunden ist und dass man einiges fiktionalisiert ist. Und das muss man bei der Serie unbedingt beachten. Dann die nächste Frage an Annette Hess, ob sie sich eng an den Wortlaut des Tatsachenberichts von Horst Rieck und Kai Herrmann gehalten hat. Hier Ihre Antwort.
Wir haben uns die Tonbänder angehört, die sind ungefähr 40 Stunden lang, aufgrund derer dieses Buch erschienen ist. Und da kommt natürlich noch mehr drin vor, als im Buch dann rausgekommen ist, abgedruckt wurde. Und natürlich gibt es auch Dialoge und Szenerien und so. Also zum Beispiel, wenn Christiane versucht, eine Entziehungskur zu machen und bei Synanon landet, was eben so eine Organisation ist, die von Scientology organisiert wird. Und da gibt es eben so Spielchen wie guck die Wand an und so. Also da haben wir teilweise schon auch Dialoge übernommen, aber das war wirklich nur an ganz wenigen Stellen. Ansonsten haben wir im Gegenteil versucht, uns, was diese Jugendsprache angeht, davon zu lösen, wie damals gesprochen wurde. Also weil so Worte wie Astrein und Dufte, die wirken heute antiquiert, beziehungsweise dann hat man das Gefühl, man guckt so einen historischen Film. Und das wollten wir eben auch nicht. Wir wollten der Serie eine gewisse Zeitlosigkeit geben. Und es wird, klar gibt es in der Schilderung zum Beispiel, wenn die Mutter dann zum ersten Mal bemerkt, dass ihre Tochter drückt, also wie sie versucht, das ins Badezimmer reinzukommen, wo Christiane sich gerade in Druck setzt. Also so, also es gibt schon einzelne Szenen, die es auch in der Wirklichkeit gegeben hat, aber der Großteil dessen, was man sieht, ist erfunden oder es ist überhöht, verdichtet, zusammengenommen. Also wir haben eben mit der Vorlage stark gearbeitet.
Ja, das sind eben diese berühmten 40 Stunden Tonbänder und die 360 Seiten des Buchs, des eigentlichen Protokolls. Hier interessant auch der Hinweis auf Scientology. Damals schon, in Deutschland wahrscheinlich noch nicht sehr verbreitet.
Überhaupt nicht bekannt. Ja. Also Scientology, das war eine Sekte, auf die man erst gestoßen ist bei Einspruch oder der heiße Stuhl in den 90ern. Ne? Also Scientology kam in den 90ern, als man noch nicht mal genau wusste, dass Tom Cruise der Obertäter ist. Wurde man dann eigentlich erst darauf aufmerksam gemacht. Also es hat mich auch extrem verblüfft zu lesen und zu hören, dass in den 70ern dieser Kult so einen dermaßigen, also einen Einfluss haben konnte. Aber dieses Guck die Wand an, kanntest du das?
Nein.
Das ist ja sozusagen dieser Scientology-Spruch, also der war mir auch komplett neu. Was mir wiederum nicht neu war, fast noch ein bisschen in meine Generation, in deine, wahrscheinlich sowieso, Arne, reingerutscht sind, war die Jugendsprache. Mhm. Astrein und Dufte. Ja. Ne? Knorke hat sie nicht gesagt, Knorke fehlt so ein bisschen. Ne? Knorke ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu Nordrhein-Westfalen-mäßig. Mhm.
Ja, oder berlinerisch möglicherweise. Also ja. ich habe in den 70er Jahren, als häufig geil gesagt wurde, das begann so 76, 77.
Bruce und Bongo, das war bei 85, ne?
Ja, aber in den 70er Jahren, kann ich mich erinnern, wurde unter Jugendlichen oder unter Kindern schon geil gesagt, die wussten nicht, was das bedeutet. Also weder die eigentliche Bedeutung, noch hatten sie eine Vorstellung von der übertragenen Bedeutung. Und mir wurde dann gesagt, sag doch Knorke statt geil. Ne? Und, hier ist natürlich die Alternative Dufte. Ne? Also Dufte wurde tatsächlich gesagt von manchen. Und es wurde dann aber auch schon bald ironisiert, denn es klang geradezu altväterlich. Übrigens, in dem Buch kommt ein Begriff vor, den es in der Serie nicht gibt und den ich noch nie gehört habe, urisch. Also nicht urig, sondern urisch. Urisch kommt,
auch nie gehört.
Kommt in Christianes Protokoll vor und nicht nur einmal. Also urisch,
das google ich jetzt mal eben live. Ja, so ich google mal eben kurz, was das ist.
So hat sie tatsächlich gesprochen, denn es ist ja in den Tonbandprotokollen festgehalten.
Komisch, das wird sofort ergänzt bei Google, wenn ich urisch eingebe,
als urig.
Ja, genau, ne? Also wird sofort abgeändert. Mhm. Aber ja, gut, man lernt halt nicht aus, urisch, es klingt nun überhaupt nicht berlinerisch. Aber ja, gut, sei immer gegönnt. Machen wir die nächste Frage. Wir haben Annette Hess gefragt, wie oft sie sich eigentlich Uli Edels Film von 81 angesehen hat. Und das ist ihre Antwort.
Das ist eine gute Frage. Ich würde mal schätzen, bestimmt 30, 40 Mal. Also ich bin ein extrem großer David Bowie-Fan, war ich schon immer. Also auch damals schon, als dieses Buch rauskam. Und da gibt es ja eben auch die grandiose Filmmusik. Beziehungsweise ist ja ein eigenständiges Album, was dann als Filmmusik genutzt wurde. Also zum Beispiel im Sound läuft ja nur Bowie-Musik. Und dann gibt es auch den legendären Auftritt, der so nachgestellt wurde und montiert wurde. Also das war ja kein wirklich echtes Bowie-Konzert. Allein deswegen habe ich ihn sehr gerne gesehen und weil mich eben auch das Berlin dieser Zeit fasziniert hat. Weil ich komme von einem niedersächsischen Dorf und ich wollte immer nach Berlin. Das war für mich eben die große Stadt, die große Sehnsuchtsstadt. Und auch das war ein Grund, warum ich mir den Film immer wieder angesehen habe.
Ja, das ist nun doch etwas überraschend. 30, 40 Mal, das ist sicher häufiger als irgendjemand den Film.
Hardcore-Fan.
Ja, genau. Und diese Frage haben wir natürlich allen gestellt. Und manche haben den Film zwei oder dreimal gesehen, manche zum ersten Mal, jüngeren Schauspielerinnen. Aber hier, das ist doch ganz erstaunlich. Auch David Bowie-Fan, der Soundtrack natürlich, also des Christiane F. Films. Dann der legendäre Auftritt in dem Christiane F. Film, der ja eben nicht in der Deutschlandhalle in Berlin stattfand, sondern
ja, der wird dann New York leider City. Wir haben ihn ja auch schon entzaubert, als wir über Bowie und die Musik in Wir Kinder vom Bahnhof zugesprochen haben. Annette Hess hat es auch mal gemacht. Ich bin immer noch fasziniert von dieser sehr gelungenen Montage seines New York-Auftritts in einem kleinen Club, der jetzt in die Deutschlandhalle verfrachtet wurde. Also ich bin wirklich, wirklich davon begeistert. Also sie hat ja gesagt, dass Berlin dieser Zeit habe sie fasziniert. Mir hat Berlin, als ich ein Kind war und auch noch als Jugendlicher war, tatsächlich wegen Christiane F. eher Angst gemacht. Also ich habe mich gefragt, wenn man mit dem Zug ankommt in Berlin und dann schon an einem der schrecklichsten Orte der Stadt landet, wie soll dann erst der Rest der Stadt sein? Aber ich bin ja auch ein Landei, ich komme aus einer relativ kleinen Stadt. Gut, Annette Hess, glaube ich, also auch.
Sie stammt aus gesagt, Niedersachsen, aber, ja. er hat es nicht
ich auch. Genauer gesagt. Aber für mich war das, durch Christiane F. und durch keinen anderen Film, war Berlin für mich eine Stadt des Todes, der an jeder Straßenecke lauert. Mhm. Naja, gut.
Ja, heute kommt man am Berliner Hauptbahnhof an.
Das sieht anders aus.
Da wird man.
Da siehst du den Reichstag in der Ferne und
wird man keine Angst.
Staatlich.
Wird man keine Angst haben. Jetzt ist es allerdings gespenstisch, wenn man derzeit am Hauptbahnhof über die leeren Bahnsteige geht und durch die Wandelhalle.
Ja. Aber man sieht die Rittersportwerbung immer noch. Ne? Also Rittersportwerbung. Oh, jetzt haben wir selber Werbung gemacht. Wir entschuldigen uns dafür.
Aufgeschichtet, die bunten Packungen am Eingang. Ja, okay. Die nächste Frage.
Aber du weißt ja, Arne, das muss ich nochmal kurz sagen, alle neuen Sorten schmecken alle nicht so gut wie die Standardklassiker. Egal, was erfunden wird, die alten Nougat, Olympia und Joghurt. So, jetzt hab ich genug erzählt. Wir machen weiter. Haben Sie während der Dreharbeiten Szenen verändert oder ergänzt? Und das hat Annette Hess geantwortet.
Das hat sich bei diesem Projekt in Grenzen gehalten, also weil wir da sehr genau auch vorgearbeitet haben, weil es viele Besprechungen gab, dann auch mit den Produzenten Oliver Berben und Sophie von Uslar und dann später eben auch mit Philipp Kadelbach, wo haben wir sehr genau an den Drehbüchern gearbeitet und dann machen wir das ja alle schon recht lange. Deshalb ergeben sich da auch nicht so große Überraschungen, dass irgendwas plötzlich nicht funktioniert. Aber doch die ein oder andere Szene, zum Beispiel, wenn die Eltern von Christian so eine finale Auseinandersetzung haben, da haben wir dann länger noch mal hin und her geschrieben, telefoniert, wie kann das gehen? Dann hat der Philipp Kadelbach mit den Schauspielern gesprochen und also das sind dann zwar nur so Nuancen, das sind einzelne Sätze, die dann nochmal geändert werden, aber das war zum Beispiel eine der wenigen Szenen, wo wir im Prinzip am Abend, bevor die gedreht wurde, da nochmal ganz feine Detailarbeit geleistet haben. Aber das war eigentlich eher die Ausnahme.
Ja, also das kann man sich denken, dass es sich in engen Grenzen hielt. Philipp Kadelbach hat alle Episoden inszeniert, und was auch ungewöhnlich ist. Und war also sehr, sehr beschäftigt und hat zusätzlich auch logistische Angelegenheiten bearbeitet und so. Dazu kommen wir noch in der Episode mit Philipp Kadelbach. Natürlich arbeitet Annette Hess schon so lange an Drehbüchern, wie sie hier sagt, und so, dass es keine großen Überraschungen gab und wenige. Verhältnismäßig wenige Änderungen noch an den Drehorten gemacht wurden. Wahrscheinlich gab es auch mehr oder weniger Plansequenzen, die eingehalten wurden. Und das eine Beispiel, das sie nennt mit den Eltern von Christiane, daran kann sie sich noch erinnern, was aber wohl bedeutet, dass es doch sehr wenige solcher Improvisationen gab oder Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt. Im Wesentlichen war alles genau so aufgeschrieben. Es ist natürlich auch begreiflich bei einer Serie, die insgesamt 7 Stunden etwa umfasst. Dann haben wir Annette Hess gefragt. Ja, eine ganz entscheidende Frage, die jeden sofort beschäftigt. Während der ersten Episode denkt man, spielt der Film in den 70er Jahren? Spielt er vielleicht doch in der Gegenwart, obwohl die Kleidung den 70er Jahren entspricht, die Schauplätze, entsprechende 70er Jahren. Man sieht Telefone mit Wählschein, man sieht keine Smartphones, man sieht die Einrichtung und Küchenmobiliar, Wohnzimmermobiliar, das an 70er Jahre erinnert. Oder ist es vielmehr eine Zwischenzeit? Und hier Annette Hess, Antwort.
Ja, wir haben eben versucht, diese Vorlage, die ja nun sehr mit den End-70er Jahren verbunden ist, auf eine zeitlosere Ebene zu bringen. Also das haben wir schon bei der Bucharbeit versucht, indem wir eben die zum Beispiel diese Jugendsprache von damals vermieden haben, rausgestrichen haben. Und das hat sich dann fortgesetzt in der Ausstattung oder eben in dem Setting des Sound. Das war ein ganz wichtiger Drehort. Wie sieht dieses Sound aus? Macht man das wirklich dokumentarisch und guckt sich ganz genau den Grundriss von dem damaligen Sound an und baut das nach? Oder erzählt man eben eine Diskothek, einen Club, der auch heute so sein könnte, wenn man die Tür aufmacht? Und da waren wir alle miteinander sehr schnell der Meinung, dass wir eben eine gewisse Zeitlosigkeit erzählen wollen, dass wir nicht akribisch jede Bluse aus der Zeit, jedes Auto stimmen muss. Also dass wir keine historische Serie im Sinne von konventionell historischen Serien erzählen wollen. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass das immer Mogelpackungen sind. Also dass selbst wenn die Ausstattungen stimmen bis ins Letzte, ist es doch immer aus unserer heutigen Perspektive erzählt. Also nehmen wir mal so eine Serie wie Babylon Berlin, wo das Setting sicherlich ganz präzise auch arbeitet, was den historischen Kontext angeht. Und trotzdem ist es natürlich eine Serie über die 20er oder 30er, wo die idealisiert werden, aus heutiger Sicht betrachtet werden. Das kann man überhaupt nicht vermeiden. Also diese sogenannten historisch korrekten Serien sind meiner Meinung nach sowieso eine Mogelpackung und davon müssen wir uns insgesamt auch immer mehr befreien, künstlerisch. Also da geht es ja auch hin. Also auch wenn man die internationalen Serien sich anguckt, sind das ja keine historischen Serien mehr, so im Sinne der 10er Jahre.
Ja, sie hat da etwas sehr Interessantes gesagt, wie ich so noch gar nicht von einer Filmemacherin gehört habe, nämlich die Beurteilung zur Verpflichtung oder Nichtverpflichtung von historischer Genauigkeit. Sie verweist auf Babylon Berlin und verweist auch darauf, dass es trotz allem eine idealisierte Serie sei. Und dieser Begriff der Mogelpackung, der bleibt dann doch hängen, ne? Also gerade wenn es um die vermeintlich historisch korrekten Serien geht und um sich dann davon zu befreien. Also so wie sie auch sagt, dass gerade die Serien, dass die internationale Serienproduktion doch schon so ein bisschen weiter sei und dass man seit den 10er Jahren doch so ein bisschen davon weggerückt ist, so historisch genau zu sein. Also es ist mit Sicherheit, das kann man sagen, die größte Herausforderung bei der Betrachtung der Serie, sich von diesem Kontext zu lösen, dass es nicht 1976 oder 1981 spielt. Also das ist die große Challenge, der man sich stellen muss. Und wenn man sich dann darauf einlassen kann, dann verliert man ja auch diesen Blick dafür, beurteilen zu müssen, so ist dieser Mercedes 81 noch da lang gefahren oder könnte eine U-Bahn schon so modern aussehen.
Ne? Es ist sozusagen unbekümmert gemacht. Auch dazu müssen wir Philipp Kadelbach fragen, wie er es sich vorgestellt hat. Ich glaube, man sieht unterschiedliche Polizeiuniformen. Also einmal sieht man ja in Deutschland eine andere Uniform als etwa am Bahnhof Zoo. Naja.
Ja, blau und grün, ja. Ne? Also das klassische BRD, beige mit grün und dann das Cop blau der modernen Hauptstadtpolizisten. Ne?
Vielleicht sogar wahrscheinlich beabsichtigt. Also da wird der Setdesigner oder wird der Kostümbildner das mit Absicht so gemacht haben. Annette Hess verweist hier auch noch einmal auf die Jugendsprache. Das ist natürlich nachprüfbar und es gibt durchaus auch einen Moment, in dem gesagt wird, alles gut. Und das wurde in den 70er Jahren nicht gesagt. Andere Begriffe verweisen auf die Zeit und sind da in den 70er Jahren verortet. Und manches mutet vergleichsweise modern an, oder man kann sich vorstellen, dass heute so gesprochen wird. Ne? In dieser Schwebe hält Annette Hess das Drehbuch. Nun, unsere letzte Frage an Sie war, sie hat viel Erfahrung mit dem Schreiben von Serien und Drehbüchern. Welche spezifischen Probleme brachte Wir Kinder vom Bahnhof Zoo etwa im Unterschied zu Kudamm?
Ja, das spezifische Problem liegt schon im Titel der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, dass wir eben über Kinder und Jugendliche erzählen und die in extremen Situationen zeigen und von denen erzählen, wenn sie eben Drogen nehmen, wenn sie Gewalt erfahren, wenn sie sexuelle Gewalt erfahren, wenn sie auf den Strich gehen, wenn sie sterben. Also diese Tatsache war natürlich für uns eine ganz besondere Herausforderung und jede Form von Sensibilität von uns gefordert, dass wir da niemanden und dieser Figuren verraten oder einem Voyeurismus preisgeben. Also auch allein, was diese Prostitutionsstrecke angeht, dass wir da die Opfer schützen. Also die es ja heute auch immer noch gibt, schrecklicherweise, dieser Strich da an der Kurfürstenstraße, wo Christiane gestanden hat mit ihren FreundInnen und Freunden vor 40, 50 Jahren, den gibt es ja immer noch an derselben Stelle, wenn man da jetzt mal aufmerksam lang geht, gibt es ja diese jungen Menschen und Kinder einfach immer noch. Und da das mit Vorsicht zu erzählen und dennoch die Drastik nicht zu verlieren und dennoch nicht zu verharmlosen, das war die größte Herausforderung. Also dass uns eben auch am Ende nicht gesagt wird, naja, so schlimm sieht das ja alles gar nicht aus. Und zu der Gefahr, oh, das, die habt ihr aber richtig schlimm abgefilmt. Also diese Spanne, die da drin liegt, oder diese Gefahr, die da drin liegt in diesem Erzählen, die das war nicht ohne, da einen Weg zu finden. Und wir haben da eben auch ganz, ganz viel drüber gesprochen und das immer wieder miteinander mit abgeglichen.
Ja, ja, es muss unglaublich schwierig gewesen sein, diese Sensibilität zu erlangen, dass man die Figuren nicht verrät und nicht voyeuristisch vorgeht. Also das hat mich auch jederzeit beschäftigt. Ne? Also sei es in den Szenen der sexuellen Gewalt, aber auch in den Liebesszenen, die eigenen Figuren nicht zu verraten. Ich stelle mir das so unglaublich schwierig vor, wie man da, also wie viele Beratungen man dafür muss, wie viele Stimmen man einholt, bis man einen objektiven Blick überhaupt bekommt. Ne? Also man ist ja als Drehbuchautor oder als Regisseur immer subjektiv. Ne? Mit wem musst du in Klausur gehen, um sicherzustellen, dass alles korrekt ist?
Ja, Annette Hess spricht ja auch von der Prostitution, die auch schwer zu zeigen ist. Wir sprachen auch schon über die Drastik der Sprache der Mädchen, die sich auch verändert innerhalb der Episoden, wird immer drastischer. Und Annette Hess spricht auch von der Kurfürstenstraße, die wir vorhin schon erwähnt haben, in der dieser Strich sehr auffällig ist. Und wenn man also dort entlang fährt, dann hat sich in den Jahrzehnten gar nicht so viel verändert. Ja, herzlichen Dank für das Zuhören. Wir kommen noch einmal zurück und sprechen mit Philipp Kadelbach. Schalten Sie wieder ein. Bis bald.
Danke. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.